Das Geheimnis der Träume. Unter den vielen Millionen Menschen, die auf dieser Erde leben, dürfte wohl nicht ein einziger zu finden sein, der nicht zu irgendeiner Zeit aus natürlichem Schlafe erwachend die Erinnerung an ein Erleben in sich empfunden hätte, von dem er sich sagen musste, dass es unmöglich in seiner ihn umgebenden Außenwelt sich abgespielt haben könne. Zwar zeigte ihm seine Erinnerung, dass er wachend und voll bewusst in solchem Erleben sich betätigt hatte, dass die Welt, die ihn dabei umgab, so real und greifbar sich erwies, wie die altgewohnte Welt, die ihm eben beim Erwachen wieder bewusst geworden war. Allein es fand sich keine Brücke, die den Schauplatz des einen Erlebens mit dem des andern verbunden hätte. In der Welt seines Erwachens gewohnt, Orte und Räumlichkeiten, die er vor dem verlassen hatte, wieder aufsuchen zu können, sah er sich jenem in der Erinnerung mit aller Deutlichkeit vermerkten Erleben gegenüber, außerstande, aufs Neue und willkürlich den gegebenen Erlebnisschauplatz zu betreten. Handlungen, die er dort vollzogen hatte, fanden keine Folge in der Außenwelt des Erwachens. Besitz, der ihm dort wohl zugehörte, hinterließ hier keinerlei Spuren. Menschen, die dort vielleicht noch eben mit ihm gesprochen hatten, wusste er jetzt, erwachend, längst verstorben. Gefahren, die ihn dort etwa in furchterregender Art bedrohen wollten, sah er jetzt durch keinerlei Gegebenheiten begründet. Nur eines hatte jene Welt der Erinnerung mit dieser Welt des Erwachens gemein, die gleiche greifbare Dinglichkeit. Nur eine Verbindung zwischen beiden Welten war ihm noch geblieben, sein eigenes Selbstempfinden, sein Bewusstsein um das eigene Ich. Man hat dieses seltsame Erleben, das unseres äußeren Körpers Betätigung nicht bedarf und Spuren nur im Inneren hinterlässt, mit einem Namen bezeichnet und nennt es Traum. Umso das körperlich wache Erleben von ihm zu sondern. Schon die ältesten Zeiten aber fanden sich durch solches Traumerleben derart beeindruckt, dass sie versuchten, hinter sein Geheimnis zu gelangen. Mit ehrfurchtsvoller Scheu wurde das Traumerleben betrachtet, indem man sich wachend, handelnd und genießend finden konnte, wie nur jemals in der gewohnten Außenwelt, während der Körper dabei in tiefem Schlafe ruhte. Man suchte nach indirekten Zusammenhängen mit der Außenwelt und erfand sich so eine umfangreiche Symbolik, um die Träume als Vorzeichen künftigen Geschehens zu deuten. Auch neuere Wissenschaft betrat allen Ernstes diesen Weg. Nur suchte sie nicht mehr die Zukunft durch Träume zu erhellen, sondern des Träumenden eigenes Wollen und Streben erschien hier durch den Traum enträtselt. Seine verhülltesten Wünsche erschienen ihr aufgedeckt und in Traumform offenbar geworden. Im Grunde ist aber sowohl bei der alten wie der neuesten und streng wissenschaftlichen Deutung der Träume nichts Wesentliches über das Wunder des Träumens selbst gefunden worden. Auch alle auf physiologischer Forschung beruhende Theorie vermag es nicht, das Geheimnis der Träume zu enthüllen, kann bestenfalls nur den physischen Zustand erkennen, in dem sich der äußere Erdenkörper des Träumenden während des Traumes findet. Und doch ist das Träumen ein höchst beachtenswertes Geschehen, weit über alle psychologische und physiologische Forschung hinaus, so dass es sich wohl verlohnen dürfte, dieses Geschehen im Lichte rein geistigen Erkennens zu betrachten. Mehr als die meisten Menschen ahnen, wird ihr sogenanntes waches Tagesleben durch ihre Träume mitbestimmt. Es ist wahrlich nicht zu viel behauptet, wenn ich hier sage, dass das Erleben der Träume nicht weniger Anteil an der Charaktergestaltung des Menschen hat als sein äußeres Erleben im Gebrauch des Erdenkörpers. Auch wenn er seine Traumerinnerungen völlig unbeachtet lässt oder nur mit der vagen Erinnerung erwacht, irgendetwas geträumt zu haben, ohne den Inhalt des Traumes in den Lichtkegel seines Bewusstseins bringen zu können, wird doch das Traumerlebnis selbst seine Spuren im tiefsten, dunkelsten Abgrund der Gedächtnisregionen, im Gedächtnis der Ganglien, in der Akkumulatorenbatterie der Körperzellen hinterlassen haben und ohne sich dessen irgendwie bewusst zu sein, wird er in seinem Handeln des Tageslebens auf diese Weise durch Wirkungen seiner Träume recht wesentlich beeinflusst. Allerdings schließt sich hier ein Kreis, denn wohl die meisten Träume, die solche starken Wirkungen üben, sind eben durch die Gedanken, Strebungen, Neigungen, Wünsche und Willensbetätigung des Menschen bestimmt, so dass er selbst es ist, der sich im Träumen Verstärkungen seiner Gedanken und Gefühlskräfte schafft, so dass ihm der Traum gar manchen Aufschluss über sich selber geben kann. In gleicher Weise kann jedoch auch der Traum eine wohltätige Entlastung schaffen, indem der träumende Erlebnismöglichkeiten, die durch seine Veranlagung sehr wohl auch für das äußere Tagesleben bestehen, die er jedoch aus ethischen Gründen zu vermeiden strebt, nun im Traume aufsucht und auserlebt, so dass die Spannung in seinem Inneren aufgehoben wird. In solchen Fällen besteht dann die Rückwirkung auf das Tagesleben, außer der wohltätigen Entspannung, meistens in einer Empfindung, die nicht ganz unähnlich echten Schuldbewusstseins ist und die so den Menschen anspornt, nur noch entschiedener seinen als ethisch gefordert erkannten Richtlinien nachzustreben. Töricht aber wäre es, wollte man sich in solchem Falle etwa moralisch verantwortlich für seine Träume fühlen. So wie die Wirkungen der Träume auf das Tagesleben sehr verschieden sind, so aber auch ihre Ursachen. Nicht alles, was wir Träume nennen, erschöpft sich im Bereich des Traumes. Der echte Traum im streng begrenzten Sinn besteht in den Wahrnehmungen, die das tierkörperliche Bewusstsein durch den Schlaf als rein physiologischen Vorgang von der vollen Wahrnehmung der Außenwelt abgeschlossen, nun im Innern des Körpers macht und die ihm eben infolge seiner Abscheidung von der Außenwelt und ihrem Maßstab nur in Gestalt gewisser, im Gehirn erregter Vorstellungsbilder Aufnahme möglich werden. Beeindruckungen des Körpers von Seiten der Außenwelt, durch welche der Sinne sie auch erfasslich sein mögen, werden dabei ausnahmslos nur in Bezug auf ihre innere Wirkung im Körper, also gleichsam von innen gesehen, wahrgenommen. Der Schläfer empfindet die Kälte der Luft um seinen bloßgelegten Fuß und im Inneren der Körperzellen wird die Erinnerung an ein einmal durchwatetes kaltes Wasserbach, wodurch im Gehirn das Vorstellungsbild sich gestaltet, ich durchwate einen Bach, und wobei dann durch dieses Bild eine große Anzahl mit ihm assoziierter Bilder, je nach dem Grad der Verknüpfung, deutlicher oder verwischter, mit erweckt und so als Erleben mit empfunden werden. Erkrankte Organe mag auch die Erkrankung im Wachsein des Tages noch nicht als Beschwerde wahrgenommen worden sein, können so die Vorstellungsbilder einer Verletzung an der betreffenden Körperstelle gestalten. Druck der aufgenommenen Speise vom Magen und Darm her auf gewisse Nervenbahnen, die im Tagesleben durch Angstempfindung alteriert werden, kann scheußliche Vorstellungsbilder drohender Art und somit grässliche Angstträume erzeugen. Alles dies sind echte und unvermischte Träume im Sinne meiner vorhin gegebenen Definition. Nun kann aber diese Fähigkeit des Träumens, die auch das Tier besitzt, von einer Seite her, die mit dem Traumbilden an sich gar nichts zu tun hat, gleichsam benutzt werden. während der echte Traum nur innerkörperliche Zellenempfindungen in ihren Ausklängen als Vorstellungsbilder des Gehirns zu Bewusstsein bringt, können auch Regungen der Seelenkräfte, die an sich ja völlig außerkörperlicher Art sind, ebenso gut im Schlaf das Gehirn zu beeindrucken suchen, wie sie es im Wachen zu beeindrucken gewohnt sind. Die physiologische Veränderung jedoch, die den Schlaf bewirkt, schafft gerade für jene Kontaktstellen, von denen aus die Seelenkräfte die Gehirnvorgänge zu disziplinieren vermögen, eine äußerst wirksame Isolation, so dass zwar das Gehirn zur Erzeugung der in ihm latent ruhenden, durch die Seelenkräfte gewollten Vorstellungsbilder erregt werden kann, während die gleichen Seelenkräfte völlig machtlos bleiben in Bezug auf die dadurch wachgerufenen Assoziationsbilder. Der so von einer eigentlich traumfremden Seite erregte Traum kann ein sehr logisch gegliedertes Erleben zu Bewusstsein bringen, kann aber ebenso wohl kaleidoskopartig ein Erlebnis noch während seines Ablaufs in ein anderes verwandeln oder schließlich alles im wüsten Chaos vorbringen. Zu dieser Art, nicht mehr rein nur im körperlichen Traumbereich wurzelnder Träume, gehört alles Traumerleben, das neuerdings von wissenschaftlicher Seite her erforscht wird, um dadurch tiefere Einblicke in die Psyche des Träumers zu gewinnen, als sie jemals durch seine bewussten Aussagen im Wachzustand des äußeren Lebens zu erlangen wären. Hierher gehören auch die Träume des Gelehrten, der im Traume seine Forschungsaufgabe weiterverfolgt, des Erfinders, der an seinem Werke arbeitet, des Künstlers, dem so oft im Traume gelingen mag, was ihm das Schaffen im Tagesleben versagt. Hierher gehören aber auch die Träume, die beim Erwachen rückerinnernd betrachtet, tatsächlich mitunter die Lösung schwierigster Aufgaben darstellen. Aber auch alle diese Träume bringen letzten Endes nichts anderes zum Bewusstsein, als was schon in irgendeiner Weise Eigentum der Psyche war und sich mit Hilfe der ins Gehirn eingelagerten Vorstellungsbilder zum Erlebnis gestalten ließ. Es gibt jedoch noch eine von allem, was bisher hier angedeutet wurde, recht verschiedene Art des Träumens, und vielleicht hat gerade sie dazu beigetragen, dass der Traum den Alten stets etwas Geheimnisvolles blieb. Genauso wie die Kräfte der Seele sowohl im Wachen wie im Schlaf, wenn auch in recht verschiedener Weise, die Gehirnzellen zu beeindrucken vermögen, können auch Vorstellungsbilder anderer Wesen, seien es Erdenkörper, körperlich lebende Menschen, seien es die Lemurenwesen des unsichtbaren physischen Zwischenreiches oder aber hohe Geisteswesenheiten. Das Gehirn des Schlafenden wie des Wachenden erreichen, wobei hier jedoch die Aufnahmefähigkeit des Gehirns eines Schlafenden, vorausgesetzt, dass er nicht bereits zu intensiv durch anderweitiges Traumerleben beansprucht wird, dem Wachzustand gegenüber erheblich gesteigert sein kann. Waren in den vorher geschilderten Fällen des Schlafenden eigene Körperzellen oder seine Seelenkräfte Auslöser des Traumerlebens, so treten hier an diese Stelle nun bewusste, vom Schläfer selbst individuell verschiedene Wesen, die aus eigenem Willen und in bewusster Absicht auf ihn einzuwirken suchen. Es kommt so durch das Gehirn vermittelt ein Vorstellungskontakt zustande, der sehr verschiedenen Wertes sein kann. Von der bloßen neutralen Übertragung gewisser Vorstellungsinhalte bis zu fast hypnotisch wirkendem Befehl oder aber hohem geistigem Rat hoher geistiger Erkenntnisvermittlung. Auch die dieser Erde Gestorbenen können durch die Hilfe hoher Geisteswesenheiten auf diese Weise vorübergehend das Bewusstsein der noch im Erdenkörper Lebenden erreichen. Alle Warnträume gehören hierher, alle Warnungsträume und hohen geistigen Traumerlebnisse, die in irgendeiner Weise als gewährte Hilfe zu deuten sind. Aber ebenso können auch in gleicher Art sehr üble Einflüsse sich Gehör und Beachtung verschaffen. Hier muss der Wachende, der sich solchen Traumes erinnert, selbst zu urteilen vermögen, und das Urteil wird ihm nicht schwer fallen. Je mehr er gewohnt ist, nach streng ethischer Richtschnur zu handeln, desto klarer wird er erkennen, welcher Art der Einfluss war, der ihn im Traum erreichte. Auch hier handelt es sich, wie aus allem, was ich sagte, ersichtlich ist, um keinen echten, das heißt nur im eigenen Körper empfinden, beschlossenen Traum, sondern die Fähigkeit des Träumenkönnens wird benutzt, um auf diese Weise fremde Vorstellungsbilder dem Bewusstsein des Schläfers durch dessen eigenes Vermögen sie zu reflektieren, vorzuführen. Die meisten Träume dieser Art hinterlassen bei dem Erwachenden das Gefühl, dass es sich hier um mehr als nur um einen Traum gehandelt habe. Man fühlt instinktiv das ordnende Bewusstsein des fremden Traumsenders. Aber auch hier kann Verwischung eintreten, sei es, dass während der Vorstellungsübertragung die eigenen unberuhigten Seelenkräfte sich geltend zu machen suchen oder dass physische Empfindungen des eigenen Körpers einen echten Traum dazwischen schieben. Trotzdem lässt sich oft die eigentliche Mitteilung noch in der Verwirrung erkennen, denn die aus eigenem Lebensbereich dazwischen geratenen Vorstellungsbilder werden stets mehr oder weniger verändert, falls solche Vorstellungsübertragung zur Zeit ihrer Gestaltung am Werke war. Es tritt dann eine Art Übersetzung der fremden Vorstellungsinhalte in symbolische Traumerlebnisse ein, die zwar oft sehr schwer deutbar, aber doch meistens irgendwie als solche erkennbar ist. Wohl das berühmteste Beispiel solcher Traumsymbolik findet sich in jenem Traum des Pharao, den ihm nach der biblischen Erzählung der junge hebräische Sklave so gut zu deuten musste. Will man diese Erzählung, wenn auch nur des Beispiels halber, als historisch gelten lassen, dann dürfte auch anzunehmen sein, dass jener Pharao der Fähigkeit zu überlegendem Denken nicht gänzlich entriet und dass unter seinen Weisen doch wohl einige waren, die von der Deutung traumgeborener Symbole, wie sie in alter Zeit sehr eifrig gepflegt wurde, einiges verstanden. Wenn ihm trotzdem seine Zeichendeuter keine Auskunft geben konnten, während der hebräische Junge sie in so klarer Weise fand, so geht hier denn die Lehre hervor, dass alle Deutung der Symbolik der Träume nur durch Intuition zu erlangen ist. Der Aberglaube des Volkes hat sich seit alter Zeit mit besonderer Neigung der Traumdeutung angenommen, wobei gewiss nicht bestritten werden soll, dass vereinzelte Regeln dieser vulgären Traumdeutekunst einer gewissen Beachtung typisch wiederkehrender Traumsymbole entstammen. Es wäre gewiss auch möglich, durch die Lebensarbeit vieler Einzelner eine gewisse Gesetzmäßigkeit in Bezug auf die Einkleidung mancher Traumerkenntnisse in eine entsprechende Reihe von Vorstellungsbildern aufzuweisen. Vorerst aber betritt jeder, der hier Zusammenhänge erkunden möchte, sehr schwankendem Boden, so dass ich nur raten kann, alle Träume, die sich nicht ohne Schwierigkeit klar und eindeutig erklärbar finden, auf sich beruhen zu lassen. Es werden auch immer nur sehr seltene Träume sich in die zuletzt besprochene Kategorie mit Sicherheit einfügen mögen. Immerhin kann es für den Einzelnen, vorausgesetzt, dass er sich genügend gefestigt weiß, um sein Leben nicht unvermerkt unter den Druck eines törichten Aberglaubens zu stellen, von mancherlei Interesse sein, wenn er seine Träume zu analysieren und gegebenenfalls auch die bei ihm auftretende Traumsymbolik zu enträtseln suchen will. Es gibt schlichthin nichts in unserem irdischen Leben, das wir nicht in einer oder der anderen Weise dem geistigen Leben dienstbar machen könnten. Das Geheimnis der Träume ist im letzten Sinne nur so lange Geheimnis, als uns selbst, die auch hier wie überall im Leben streng gesetzmäßigen Zusammenhänge nicht offenbar sind. Wer freilich sein Traumerleben als das Betreten geistiger Welten auffasst, und es gibt selbst noch in unseren Tagen Menschen, die gar sehr zu solcher Auffassung neigen, der tauscht den Weg zur Wahrheit mit dem Weg zum Trug. Wohl kann der geistige Organismus eines Menschen, während sein Herdenhaftes in tiefem Schlafe ruht, auf geistigen Planen weilen und dort Erfahrungen machen, von denen nur ein schwacher Abglanz in der Übersetzung in Traumsymbolik sein irdisches Bewusstsein erreicht, weil dann sein eigenes Geistiges, das er im wachen Tageserleben selbst noch nicht kennt, es ist, das durch die Vorstellungsbilder seines Gehirns ihm seine hohen geistigen Einsichten mitteilen will. Aber das bewusste Betreten geistiger Reiche im geistigen Organismus, das nur den wenigen auf dieser Erde möglich ist, die schon in diesen Reichen wirkten, ehe sie das Kleid des Erdenleibes trugen, ist wahrlich anderer Art als jegliches noch so hohes Traumerleben. Es lässt sich durch keine Übung, keine Anstrengung erreichen, außer von jenen wenigen, die das Urlicht selbst dazu bestimmte, damit sie die Brückenbauer werden konnten für ihre im Dunkel erdenhaften erkennensgebundenen Brüder. Wohl aber kann jedem Menschen der Traum ein Abbild, ein Gleichnis eines Erlebens bedeuten, das des irdischen Körpers Betätigung nicht bedarf und dennoch sich in realer Gestaltung innerhalb realer Welten findet. Alles Irdische, und dazu gehört auch der Traum, ist stets nur ein schattenhaftes Spiegelbild geistigen Seins. Wer so das Geheimnis der Träume zu ergründen sucht, dem kann es zu hoher, heiliger Lehre dienen.